Ich lese am Anfang den Predigttext, Predigtvers. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Heute geht es um das Thema, und auch die nächsten Male geht es um das Thema Reich Gottes. Was ist eigentlich Reich Gottes? Was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Und das Erste, was wir schon mal lernen können über das Reich Gottes, ist, es ist ein absolutes Geheimnis. Was ich nicht einfach schnell mal verstehen kann und begreifen kann. Nach der Predigtserie, ich habe die in Mering auch schon mal ganz anders, aber habe es auch schon mal gehalten, über Reich Gottes geredet. Und danach kamen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, ich habe mit dem Reich Gottes, das habe ich noch nicht verstanden, was das genau ist. Ja, genau das ist es. Kann man auch nicht verstehen oder begreifen, es ist und bleibt einfach ein Geheimnis. Ich kann über das Reich Gottes nur reden in Bildern oder in Gleichnissen. Und wenn wir Jesus anschauen, genauso macht er es ja auch. Ihr könnt ja auch in ein paar Sätzen mal kurz erklären, du Leute, so und so, das ist das Reich Gottes, macht er nicht. Kann er überhaupt nicht, weil das ganz schwer ist, über das Reich Gottes zu reden. Ich brauche Bilder, ich brauche Vergleiche. Und ich möchte euch einen ganz modernen Vergleich, habe ich euch mitgebracht, das ist sehr bekannt. Es ist eine Geschichte, die ich großartig finde. Die Geschichte vom Räuberjungen Tom in dem Buch Nicht wie bei Räubers. Kennt es jemand von euch? Ja. Und das kann man nicht oft genug hören, deswegen erzähle ich ganz kurz mal die Geschichte. Da ist dieser Tom, der Räuberjunge, wächst bei Räubers auf. Er kennt nichts anderes, als im Wald zu leben, als in einem Zelt zu hausen, als dreckiger Boden. Also auch der Tom, der hatte immer dreckige Kleider und der hat immer gestunken. Aber für ihn war es normal, der kannte das nicht anders. Alle Räuber stinken oder alle Räuber duften so herrlich, wie er es kennt. Tom ist ein Räuberjunge. Und bei Räubers geht's ganz schön rau zu. Wenn es zum Beispiel ums Essen geht, dann geht's darum, sich möglichst viel zu sichern. Und dann geht's darum, dass man möglichst schnell sich alles auf den Teller lädt. Oder nicht auf den Teller, sondern auf die Hand. Also da geht's darum, möglichst viel zu raffen. Weil es kann sein, dass dir irgendein anderer Räuber einfach das Essen aus der Hand reißt. Sogar dein eigener Papa kann das machen, wenn er Hunger hat. Also bei Räubers geht's rau zu. Und der Tom, der hat nie irgendwie großartig gehört, dass er geliebt ist. Liebe war für ihn völlig fremd. Das Einzige, wo er sowas wie Herzlichkeit gespürt hat, das war, wenn er irgendwas geklaut hat. Und dann haben die Leute, oder sein Vater hat ihm dann gesagt, das hast du gut gemacht. Bei Räubers ging's hart zu. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, dann hau einfach rein. Sonst kriegst du eine drauf. Und eines Tages verändert sich das Leben vom Tom. Er wacht auf und er guckt an die Decke und er sieht, es ist alles weiß, alles hell. Und er reibt sich die Augen und denkt, was ist hier los? Und er merkt, ich bin in einem ganz hellen Zimmer. Und er weiß gar nicht mehr genau und versucht sich zu erinnern, was war eigentlich gestern? Und dann fällt ihm ein, da war dieser Mann, der gekommen ist zu den Räubers und der hat Geld bezahlt. Räuber machen alles für Geld. Und dieser Mann hat ihn dann mitgenommen. Und jetzt ist er hier. Und Tom lernt jetzt langsam nach und nach sein neues Zuhause kennen. Und er merkt, er ist in einem Königsschloss. Und eins der ersten Dinge, die er machen soll, ist erstmal baden, in die Wanne steigen. Und der Tom wehrt sich mit Händen und Füßen, weil er sagt, ihr kriegt meine Kleider nicht, ich gebe euch die nicht. Weil er weiß, wenn er die Kleider auszieht, kommt irgendjemand und reißt sie ihm weg. So ist es bei Räubers. Bis er sich erstmal traut, in die Wanne reinzusteigen. Anschließend ist Essen. Das ist nicht irgendein Essen, sondern es ist eine absolute Festtafel. Also herrlich gedeckt, da ist alles da, was man sich vorstellen kann, was Tom auch gar nicht kennt. Und als Tom das Essen sieht und auf seinem Stuhl sitzt, ist wie ein Schalter bei ihm, der umklickt und er fängt an und rafft und reißt das Essen an sich und stopft es in sich rein und macht sich völlig dreckig und irgendwann guckt er hoch und sieht, wie die anderen Kinder schön gesittet mit Messer und Gabel essen und ihn ganz komisch angucken. Und er merkt, ist ja genug da. Ich muss ja gar nicht raffen und das alles in mich reinschlingen. Aber er kennt es so von Räubers. Und Tom lernt kennen in diesem Königsschloss den König. Der König ist ganz anders als alle Menschen, die er vorher getroffen hat. Ganz anders als sein Vater daheim, der Räuber. Egal, was er ausgefressen hat, egal, was er gemacht hat, er ist immer willkommen. Er kann immer zu diesem König kommen. Und er schreit ihn nie an. Und er ist immer herzlich und freundlich. Und auch wenn Tom wirklich was ausgefressen hat, wo er normalerweise bei Räubers richtig eins auf den Deckel bekommen hätte, dann ist dieser König mit ihm freundlich. Der König freut sich, wenn er bei ihm auf dem Schoß sitzt. Das ist ein schönes Bild, diese Geschichte fürs Reich Gottes. Im Reich Gottes ist alles ganz anders. Im Reich Gottes kann man sich vorstellen, da steht alles auf dem Kopf. Als Jesus kommt, krempelt der alles um. Jeder, der Jesus zugehört hat, ob er arm war oder reich, der hat sich gewundert, wie radikal anders Jesus ist. Ich möchte euch das mal veranschaulichen, so dass ihr euch das besser merken könnt, wie das ist mit dem Reich Gottes. Ich krempel hier mal mein Röckchen hier um. So ist Reich Gottes. Das wird einfach alles auf den Kopf gestellt. Einfach alles umgedreht. Jetzt müsst ihr ertragen, dass mein Sakko falsch rum ist und total verknittert. So. So ist im Reich Gottes. Einfach anders. Im Reich Gottes sind die Armen reich. Und die Reichen sind arm. Im Reich Gottes sind die Schwachen stark. Die Starken sind schwach. Im Reich Gottes sind die Kinder ganz groß. Und die ganz Großen, die zählen nicht viel. Das Reich Gottes stützt alles auf den Kopf. Und wir dürfen lernen, wenn wir uns für das Reich Gottes interessieren, was Reich Gottes ist und was in diesem Reich zählt und was in diesem Reich wichtig ist. Und das Schöne am Reich Gottes ist, es wird nie langweilig. Wenn ihr anfangt, euch mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, dann wird es immer spannend bleiben, weil ihr immer Neues entdeckt, weil ihr immer merkt, oh, ich habe gedacht, es wäre genau andersrum. Aber es ist so. Es steht immer alles auf dem Kopf. So wie Tom, der lernen musste, im Reich Gottes, da geht's ganz anders zu als bei seinen Räubers. Was ist jetzt dieses Königreich Gottes? Wie können wir uns das vorstellen? Es ist ja erstmal ganz seltsam. Jesus kommt und er sagt, das Königreich Gottes ist angebrochen, wie im Griechischen heißt es Basileia, TU, die Königsherrschaft Gottes. Für uns ein ganz komischer Begriff, weil mit König können wir auch nicht so viel anfangen. Könige kennen wir zum einen als so Witzfiguren. In Augsburg gab es einen König von Augsburg. Der ist immer rumgelaufen mit so einem Hermelinmantel. Da hat man sich immer gefragt, von welcher Stange der runtergefallen ist. Aber der war ganz lustig so drauf, man konnte sich auch mit ihm unterhalten. Aber es war eine Witzfigur. Oder wenn ich euch sage, ich würde gern König von Deutschland sein, dann denkt ihr euch auch, naja. Ein König kann aber auch jemand sein, der einen Staat repräsentiert. Aber wir haben hier keinen König. Aber in England oder Schweden, glaube ich, oder sonst wo, die haben Könige. Aber es sind hauptsächlich Repräsentanten, die haben wenig zu melden. Also die Rede vom König oder auch vom Reich, auch das ist ja eine komische Sache für uns. Das erste Reich war schon blöd und das zweite und dann kam das dritte. Also mit diesen Begriffen tun wir uns ja eigentlich eher etwas schwer. Aber warum reden wir dann vom Reich Gottes? Wir könnten es ja machen wie vielleicht manche Gemeinden oder manche Christen. Wir reden einfach nicht über das Reich Gottes, weil es so unnahbar oder so seltsam für uns ist. Ich glaube, wir müssen vom Reich Gottes reden, weil Jesus vom Reich Gottes geredet hat. Wenn man so die Evangelien liest, zumindest erstmal die ersten drei, dann kommt man nicht umhin, da kommt ständig Reich Gottes vor. Jesus redet fast nichts anderes als Reich Gottes. Die Gleichnisse sind alle Reich Gottes oder fast alle Reich Gottes Gleichnisse. Jesus sagt immer, im Reich Gottes verhält es sich wie mit dem Sämann oder wie mit einem König oder wie so und so. Jesus sagt in der Bergpredigt, Bergpredigt ist eine Regierungserklärung des Reiches Gottes. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und alles andere, das kommt danach. Das kriegt ihr dann automatisch mitgeliefert. Ich kann nicht von Jesus reden, wenn ich nicht auch vom Reich Gottes rede. Ich kann auch nicht von Horst Deichmann reden, ohne über seine Schuhe. Oder ich kann nicht von Peter Schollatur, kennt ihr den? Peter Schollatur? Der ist ja kürzlich gestorben. Ich kann nicht über den reden, ohne über den Mittleren Osten, weil das war sein Lebensthema. Ich kann nicht über Jesus reden, ohne über Reich Gottes. Jesus erscheint auf der Bildfläche und er sagt, hey, tut Buße. Das ist seine erste Botschaft. Das Wichtigste. Ich sag erstmal das Wichtigste. Tut Buße und glaubt an das, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, an die gute Nachricht vom Himmelreich. Ich wollte euch mal fragen, ihr seid ja alle klug, was ist Reich Gottes? Lasst uns mal so ein paar Begriffe sammeln oder so ein paar Statements. Was stellt ihr euch vor unter Reich Gottes? Was verbindet ihr mit dem Begriff? Ihr könnt es einfach rausrufen und ich kann es dann noch wiederholen, dass es jeder hört. Ein vollkommener Zustand. Liebe. Versöhnung, Gerechtigkeit. Gottes Wille, da wo der passiert. Gemeinschaft mit Gott. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Frieden. Freude. Das ist zentral. Gott, der König. Also ein Königreich ohne König wäre irgendwie sinnlos, ja. Es ist unaufhaltsam. Die wichtigsten Sachen habt ihr jetzt schon genannt. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig hier weiter sammeln. Aber einen habe ich noch. Reich Gottes ist ein Sehnsuchtsbegriff. Als Jesus damals aufgetaucht ist und hat gemeint, das Reich Gottes ist jetzt da oder ist nahe herbeigekommen, da hatten die Leute, die ihm zugehört haben, die hatten eine Vorstellung davon, was Reich Gottes ist. Für die war das ein ganz gängiger Begriff, ein ganz normaler Begriff aus der geistlichen Sprache. Was für uns heute fremd ist, das war für die Juden damals ein Sehnsuchtsbegriff. Bei dem Begriff Reich Gottes geht es nämlich darum, wer hat hier eigentlich das Sagen? Wer hat eigentlich die Macht? Und als die Menschen Jesus zugehört haben, hat es in ihnen was geweckt. Eine Sehnsucht danach, dass Gott regiert, dass Gott hier wieder König ist, dass Gott wieder was zu sagen hat, dass Gott sein Reich aufrichtet. Und es hat was damit zu tun mit der Geschichte der Juden. Im 6. Jahrhundert vor Christus ist Jerusalem zerstört worden. Einfach platt gemacht worden. Also die Babylonier sind da reinmarschiert. Und die haben die Hauptstadt platt gemacht und den Tempel kaputt gemacht. Und es war eine ganz bittere Stunde für die Juden, weil normalerweise, wenn du eine Religion zerstören willst, dann musstest du damals eigentlich nur in das Land einfallen, wo diese Religion war, und musstest die ganzen Kultstätten kaputt machen. Und dann wusste jeder, die haben einen schwachen Gott, den kannst du in der Pfeife rauchen. Und der hat hier nichts mehr zu sagen. Damit ist die Religion eigentlich zerstört, kaputt, vorbei. Das Judentum war eigentlich, war das zerstört im 6. Jahrhundert vor Christus. Eigentlich dürfte es das heute überhaupt nicht mehr geben. Und für die Juden war das absolut hart, weil sie sich gefragt haben, ja Gott, wo bist du? Du bist der Gott, der in die Geschichte eingreift. Du bist der Einzige, der Macht hat. Die anderen Götter, die kannst du doch eigentlich vergessen. Die haben die Welt immer verstanden. Die haben sich gedacht, jetzt steht wirklich alles Kopf. Wo ist Gott? Warum greifst du nicht ein? Wie damals, als du das Volk Israel aus oder uns aus Ägypten rausgeführt hast. Du bist doch ein Gott, der in der Geschichte wirkt und der da ist. Und wo bist du jetzt? Und jetzt passiert was. Viele Juden wurden ins Exil verschleppt nach Babylonien. Teilweise ging es denen da gar nicht so schlecht. Die konnten da eigentlich ganz gut leben. Aber diese Sehnsucht danach und die Frage, Gott, wo bist du? Können wir jetzt alles, was wir von unseren Vätern gelernt haben, können wir das vergessen? Bist du kein Gott mehr? Werden wir jetzt alle Atheisten? Und im babylonischen Exil ist auf einmal hat was angefangen. Auf einmal wurden neue Lieder gedichtet. Viele Psalmen wurden gesungen, neue Psalmen. Auf einmal hat man angefangen, von Gott als König zu reden. Gott ist König, Gott ist mächtig, Gott ist Herr. Hat man lange Zeit überhaupt nicht gemacht. Man hat sogar vermieden, über Gott als König zu reden, weil, ich kann euch das auch kurz erklären, das ist nämlich ganz logisch. Ja, du hast die ganzen Könige von den anderen Völkern. Und das sind alles Pfeifen. Und manche sind gute Pfeifen und manche sind schlechte Pfeifen. Aber diese Könige zu vergleichen mit Gott und von Gott auch als König zu reden, Gott ist doch viel mehr als ein König. Gott ist der Schöpfer der Welt. Eine ganz andere Kategorie als nur so ein Stammeskönig. Aber damals im Exil hat man angefangen zu sagen, Gott kommt wieder und er kommt als König, als Herrscher, als Regierender. Und er reißt die Macht wieder an sich und er wird sich das Sagen wiederholen. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus Jesaja. Das ist jetzt der Höhepunkt der Predigt. Jesaja 52. Und ihr findet in den Propheten verschiedene solche Texte, wo es darum geht, dass der König kommt. Was für eine Freude. Sehnsucht wird da geweckt. Bei mir zumindest. Was für eine Freude. Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Der rennt richtig, der hat's eilig, der bringt gute Nachricht, der verkündet Frieden und Rettung. Frieden. Wie lange haben die Juden schon keinen Frieden mehr gesehen? Und Rettung. Er sagt zur Zionsstadt, dein Gott ist König der ganzen Welt. Horch. Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion zurückkehrt. Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems. Diese Sehnsucht der Juden, die ist hochgekommen, als Jesus gemeint hat, das Reich Gottes ist nahe. Und es waren starke Sätze. Denn wer kann sagen, das Reich Gottes ist jetzt nahe herbeigekommen oder ist da, außer es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Prophet, der von Gott kommt. Sonst kann keiner kommen und sagen, oh, ich habe so das Gefühl, so den Eindruck, jetzt ist irgendwie das Reich Gottes so ein bisschen da. Nein, Jesus sagt, es ist jetzt gekommen, weil er jetzt da ist. Reich Gottes heißt, Gott ist wieder da. Alles wird gut. Reich Gottes heißt, es gibt Hoffnung. Reich Gottes ist ein Anti-Reich. Ein Alternativreich zu allen Reichen, die es hier auf der Welt gibt. Wir kennen ja auch so unsere Reiche, wir würden die jetzt nie Reiche nennen, sondern wir würden die vielleicht Firma nennen. Oder Team. Oder vielleicht auch Gemeinde. Oder Bundesrepublik. Wir kennen auch keine Könige mehr, aber wir kennen schon die Leute, die Macht haben. Wir nennen die vielleicht Chef oder auch Papa oder Pastor. Das Reich Gottes ist ein Antireich. Es ist ganz anders als alle unsere Reiche. Anti heißt anstelle von oder stattdessen. Und dieses Reich ist überhaupt ganz anders als all die Reiche, die wir kennen, als all die Machtstrukturen, als all die Machtsysteme, die wir kennen. Und das Reich Gottes, das kommt in unsere Welt. Siegfried Zimmer, der hat es mal folgendermaßen beschrieben und ich fand diesen Vergleich sehr gut. Er sagt, mit dem Reich Gottes, mit diesem ist nahe herbeigekommen. Das kann man sich vorstellen wie mit einem Zug. Der fährt ein in den Bahnhof, dieser Zug. Und der Zug, der steht noch nicht da, aber er ist schon spürbar und man sieht ihn auch schon und man spürt den Luftzug, den er mitbringt. In München ist es zum Beispiel so, weil es ja ein geschlossener Bahnhof ist, oder in Frankfurt, und wenn ein Zug kommt, der schiebt richtig die Luft mit rein. Man spürt es. Man merkt, der Zug ist da, man sieht den Zug, er steht aber noch nicht ganz. Er ist noch nicht so, dass man sagt, jetzt ist er wirklich ganz da, aber doch ist er schon da. Und so ist es mit diesem Reich Gottes. Es schiebt sich in unsere Welt, dieses Alternativreich, und es ist schon da. Wir spüren es schon, wir können es schon wahrnehmen, wir können uns schon darauf einlassen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und Jesus hat uns gezeigt, wie dieses Reich Gottes kommt. Ganz demütig, ganz verletzlich kommt Jesus daher und so auch sein Reich. Und damit hält Jesus all den Reichen dieser Welt einen Spiegel vor Augen und er zeigt, liebe Mächtige und liebe Regenten, eure Reiche, die ihr da aufbaut. Und wenn sie noch so gut sind oder im ersten Moment gut ausschauen, doch sind sie alle in gewisser Weise korrupt. Da ist Machtgier, da ist Ungerechtigkeit. Die wenig haben, die Armen, die haben auch wenig zu lachen. So ist es in den Reichen dieser Welt. Und dieser Spiegel, wenn wir da reingucken, in dieses Reich Gottes, dann merken wir, diese Welt, unsere Welt, die ist letztendlich in den Fundamenten, ist die irgendwie krank. Da ist wenig gesund. Klar, unser Leben ist so ganz gut, wir haben es uns oft ganz nett eingerichtet, wir haben auch unsere Inselchen, wo wir uns wohlfühlen, aber diese Welt ist in ihren Fundamenten doch zerstört. Und da kommt die Botschaft des Reiches Gottes. In die Trümmer Jerusalems kommt es rein. Freut euch, ihr Trümmer Jerusalems. Das Reich Gottes ist jetzt da. Wie kann ich denn jetzt, um zum Schluss zu kommen, von diesem Reich Gottes was abkriegen? Ich will da gern was von haben, irgendwie ein Scheibchen, oder ich möchte da irgendwie reinkommen in dieses Reich Gottes, oder ich weiß gar nicht, möchte ich es spüren. Ich möchte es erleben. Und wie geht denn das? Wie kann ich mich auf dieses Reich einlassen? Jesus sagt in seiner Antrittsrede, kehrt um, tut Buße. Das ist schon der ganze Trick. Kehrt um. Was meint Jesus damit? Das heißt, ich gehe in die falsche Richtung. Ich fahre auf der Autobahn komplett an der Ausfahrt vorbei. Ihr kennt es, das ist so was von nervig. Und ich weiß, jetzt muss ich nochmal umdrehen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Das meint Jesus. Umdrehen. Wenn ich merke, hey, das war's jetzt nicht. So nicht, dann umzudrehen. Ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen. Wir sind ja, naja, unter uns sind wir nicht, aber ihr erzählt es ja keinem anderen, oder? Ich habe gestern die Predigt vorbereitet und es ist mir echt schwer gefallen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt hier in der Gemeinde neu anfange, dann möchte ich aber schon irgendwie eine gute erste Predigt halten, wo ihr alle sagt, nee, der passt schon, der Kerl. Und ich habe gemerkt, dass mich das richtig unter Druck setzt und dass ich nicht frei bin. Und weil ich ja gerade über dieser Predigt war, habe ich gemerkt, das ist nicht Reich Gottes, was ich hier mache. Ich will Leuten gefallen und darum kann es ja wohl überhaupt nicht gehen. Und da habe ich gemerkt, ich muss umkehren. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und ich sage euch, umkehren ist meistens sehr schwer. Das geht auch nicht so ratzfatz oder ich kehre mich schnell mal um. Oft kostet es viel Überwindung und viel Demut. Und ich habe versucht umzukehren und das Schöne war, irgendwann konnte ich die Predigt einfach weglegen und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht irgendwie was Besonderes euch bringen. Ich möchte gerne von Jesus reden und von seinem Reich. Und ich möchte gerne, dass sein Reich heute aufblitzt, dass es sichtbar wird, dass ihr was spürt davon. Dass ihr heute so einen Anknüpfungspunkt habt und sagt, das möchte ich mehr drüber lernen. Und wenn wir umkehren im Alltag, das sind oft die kleinen Entscheidungen, dann erleben wir Reich Gottes. Das ist der ganze Clou. Amen.